Campus und Karriere. Das Bildungsmagazin.
Und am Mikrofon ist heute Benedikt Schulz. Hallo.
Also ich benutze das in Physikklausuren, Matheklausuren und Bio auch.
So ein bisschen lustig, schnell, alles kurz und knapp, aber halt so, dass man es versteht.
Und weil man ja eh schon andauernd nur am Handy hängt, kann man das ja auch noch machen.
YouTube als Nachhilfelehrer, darum geht's hier, denn gelernt wird heutzutage auch im Netz. Wenn man so will, aus dem Netz in den Kopf. Das ist unsere Sendereihe in dieser Woche und wir beleuchten Lernvideotrends. Wir fragen nach Möglichkeiten und nach Grenzen. Und heute zu Beginn fragen wir nach den Vorteilen von Lernclips für Schülerinnen und Schüler. Außerdem, wir blicken hinter die Kulissen von denjenigen, die diese Clips herstellen. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Und wir lernen diese Woche digital.
Aus dem Netz in den Kopf. Die Sendereihe in Campus und Karriere.
Viele Schüler und oft auch Studierende verdienen sich nebenbei ihre Brötchen mit Nachhilfestunden. Allerdings, die wenigsten von denen haben dann gleich weit über 100.000 Zuhörer. Aber das gibt es, dem Netz sei Dank. Zwei Berliner haben das Produzieren von YouTube-Nachhilfeclips zum Geschäftsmodell gemacht. The Simple Club heißt ihr Unternehmen und ihr Portal und es ist extrem erfolgreich. Mike Herbstreuth hat hinter die Kulissen von The Simple Club geschaut.
Ein Gewerbehof in Berlin-Kreuzberg. Hier sitzen unter anderem Architekten, Agenturen und Kommunikationsunternehmen. Aber es ist auch das Zuhause von Deutschlands erfolgreichsten Nachhilfelehrern. Alexander Giesecke und Nikolai Schork.
Moin, hi, herzlich willkommen.
Hallo.
Moin zusammen, wir sind Alex und Nico, die Gründer von The Simple Club und wir machen euch das Lernen so einfach wie möglich.
Damit ihr im Bio-Unterricht was mitzureden habt, erklären wir jetzt die wichtigsten Grundbegriffe der Vererbung.
Der Gregor hat also mit dem
0,000000000 und so weiter 6626. Nee, das ist nicht mein Kontostand, das ist der Wert von dem Planck'schen Wirkungsquantum.
Vor 5 Jahren haben Giesecke und Schork angefangen mit ihren Online-Nachhilfevideos. Da waren die beiden gerade in der 11. Klasse.
Wir haben gesehen, bei sehr vielen Mitschülern, dass halt extrem viele Probleme in Mathe hatten. Und wir wurden auch selber oft gefragt, ob wir Nachhilfe geben wollen. Und dann haben wir einfach mal aus Spaß so auf YouTube so ein Mathe-Thema eingegeben. Dann haben wir Videos gefunden, aber waren halt echt krass schockiert, wie schlecht die Videos eigentlich waren.
Es war alles total langweilig und total trist. Deswegen war für uns klar, wenn wir sowas machen, dann machen wir es cool, machen wir es auf Augenhöhe mit den Schülern. Und das war jetzt bis heute genau das, wie wir es durchgezogen haben.
Erfahrungen mit dem Videomachen hatten die beiden damals keine. Und entsprechend lange hat die Produktion der ersten Videos gedauert. Heute, 5 Jahre später, haben die beiden unter dem Namen The Simple Club schon über 1500 Videos veröffentlicht. Macht fast ein Video pro Tag.
Es fängt immer an beim Autor, der dann eben das Skript schreibt. Das sind Studenten, die auf Freelancer-Basis bei uns arbeiten und die brauchen im Schnitt so 4 Stunden pro Skript. Danach geht es eben weiter zur Animation. Das passiert dann eben hier. Oder eben bei anderen Freelancern, die das mit Prezi oder Keynote machen. Da passiert eben genau, dass sie das Skript nehmen und daraus die Animation gestalten. Und wenn das fertig ist, sozusagen praktisch eigentlich schon Gesamtkonstrukt ist, kommt es in den Ton weiter, dann wird es gesprochen und am Schluss wird es noch geschnitten. Also die Steps sind immer gleich. Und am Ende, wenn man alle Arbeitsschritte zusammenzählt, kommt man so auf 12 bis 18 Stunden pro Video, wenn man alles zusammenrechnet.
Hängt stark vom Fach ab. Zum Beispiel alle Geschichtsvideos, die sind hier von Steffen als Illustrator komplett designt und die sind dann einfach aufwendiger wie jetzt ein Mathe-Video, wo man nur ein paar Formeln, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, braucht, wie hier so ein komplizierteres Schiff. Genau.
Nikolai Schork zeigt auf den PC von Illustrator Steffen Heil, der gerade ein zweidimensionales Schiff animiert. Er ist einer von insgesamt 8 Mitarbeitern von The Simple Club hier im ca. 60 Quadratmeter großen Büro in Berlin. Gut 20 weitere Personen arbeiten als Freelancer für die Nachhilfevideoproduzenten. In dem Video, mit dem sich Illustrator Heil gerade beschäftigt, geht es um die Gesellschaft im antiken Griechenland.
Zwischen 700 vor Christus und 600 vor Christus wird die Lage immer abgefuckter. Schreibt in der Klassenarbeit aber lieber hin, die Krise spitzt sich zu. Zum einen gibt es in Griechenland zu wenig fruchtbaren Boden.
Man sieht immer wieder Animationsvideos von anderen Channels, die komplett überladen sind, wo auch kein Fokus im Bild ist. Und das haben wir eben auch am Anfang festgelegt, wenn irgendwas wichtig ist, dann muss es auf jeden Fall auch grafisch im Fokus sein, damit sich das Akustische und das Optische sich nicht im Weg steht.
So viel zur Visualisierung. Aber gibt es abseits dieser Designregeln auch ein pädagogisches Konzept hinter der YouTube-Wissensvermittlung von The Simple Club?
Das werden wir oft gefragt und um ganz ehrlich zu sein, wir haben noch nie ein Pädagogikbuch in der Hand gehabt. Wir haben von Anfang an diesen Grundsatz gefahren, wir erklären so, wie wir es gerne selber erklärt bekommen hätten. Deswegen ist unser Tipp immer, erklär so, wie ein Kumpel seinem Kumpel erklären würde. Und ganz ehrlich, das ist unser pädagogisches Konzept.
Damit fahren The Simple Club bislang sehr gut. Giesecke und Schork ist aber bewusst, dass sie älter werden und nicht ewig mit ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe sein können. Und sie glauben auch nicht daran, dass Video das endgültige Medium für die Wissensvermittlung ist. Deswegen sind sie auf der Suche nach neuen Formen der Nachhilfe.
Video ist einfach ein linearer Weg, der irgendwie vorgegeben ist, aber aus dem muss man irgendwann rausbrechen und eben das individueller für jemanden anpassen. Quasi wie so eine intelligente Erklär-Siri, die auch noch Grafiken zeichnet.
Bis die künstliche Intelligenz dann irgendwann soweit ist, das Erklären der Inhalte übernimmt und passgenau auf die jeweilige Person zuschneidet, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Solange wollen The Simple Club an ihrer Plattform feilen, sie intuitiver machen und Lerninhalte personalisieren. Dass ihnen irgendwann mal das Material ausgehen könnte, davor haben sie jedenfalls keine Angst.
Wenn wirklich mal alles abgearbeitet ist, kannst du deine Kompetenzen immer noch so verlegen, dass du irgendwie neue Zusatzmaterialien entwickelst oder dein gesamtes Material einfach weiter ausbaust. Also es gibt immer auf jeden Fall was zu tun.
Soweit Eindrücke von The Simple Club, den erfolgreichen Berliner Lernvideoproduzenten. YouTube-Videos zum Zuhause-Lernen boomen. Wir haben zu Beginn unserer Reihe aus dem Netz in den Kopf uns mal umgehört auf Schulhöfen. Welche Videos nutzen Schülerinnen und Schüler für die Nachhilfe?
Na, ich fand immer diesen Herrn Wissen to go oder Mr. Wissen to go oder wie der heißt, fand ich immer ganz cool. Für Geschichte vor allen Dingen war das ganz gut.
Sofa-Tutor war auch noch sowas, glaube ich. So was so Chemie, Physik anging, habe ich mir viel angeschaut.
Einmal beim Malrechnen, da war ich in der ersten oder zweiten. Da habe ich das mal ganz kurz erklärt bekommen nochmal.
Ich mache das so oder so nicht, weil ich keine elektrischen Sachen habe. Aber hätte ich auch Handy oder andere Sachen, würde ich das sowieso auch nicht machen, weil aus Filmen wird man einfach nicht schlau und das hat ja halt nicht immer recht.
Also ich benutze das in Physikklausuren, Matheklausuren und Bio auch, weil das so die schwersten Fächer sind und die das halt da mega gut erklären, halt so einfacher als der Lehrer.
Besser als der Lehrer.
Besser als der Lehrer, ja, irgendwie schon.
Besser als der Lehrer. Eindrücke von deutschen Schulhöfen zum Thema Nachhilfe per YouTube. Aber was können diese Netzclips wirklich? Wie gut sind sie wirklich? Und was machen sie möglicherweise sogar besser oder auch schlechter als Unterricht in der Schule? Darüber will ich sprechen mit Martin Merkt vom Leibniz-Institut für Wissensmedien. Er forscht dort genau zu diesem Thema und zu dieser Frage, wie der Wissenserwerb mit digitalen Medien optimiert werden kann. Oder anders gesagt, was muss ein guter Nachhilfeclip im Netz mitbringen? Herr Merkt, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Ja, Herr Merkt, jetzt können YouTuber da draußen ja vielleicht einfach mal kurz von Ihrer Expertise profitieren. Was macht denn aus einem YouTube-Lernvideo ein gelungenes, ein gutes YouTube-Lernvideo?
Ja, da gibt es verschiedene Gestaltungsmerkmale natürlich, an die man sich halten kann, um ein Video für den Wissenserwerb zu optimieren. Gute Lernvideos beachten zum Beispiel die Geschwindigkeit, in denen die Inhalte präsentiert werden, um die Lernenden nicht zu überfordern und eventuell auch mal gezielt Pausen einzulegen, in denen die Lernenden nochmal nachdenken können. Darüber hinaus sollten gute Videos beachten, dass sich oftmals in Videos viele Dinge gleichzeitig bewegen oder die visuellen Eindrücke, wenn jetzt eine komplexe Formel erklärt wird, sehr vielfältig sind und sehr komplex. Und in diesen Fällen ist es eben notwendig, die Lernenden mit gezielten Hinweisreizen zu lenken. Bei komplexen mathematischen Formeln kann es sich da eben anbieten, dann diese Formeln nicht alle direkt auf einmal direkt hinzuschreiben an die Tafel, sondern eben immer dann den aktuellen Teil aufzuschreiben, wenn man gerade über diesen Teil des Lösungsweges spricht in der Formel.
Diese didaktischen Netzclips, die erleben ja gerade so eine Art kleinen Boom. Wie erklären Sie sich das? Woher kommt diese Beliebtheit?
Ja, einerseits ist es natürlich heutzutage sehr viel einfacher, ein Video zu streamen als noch vor 10, 15 Jahren. Von daher natürlich technische Voraussetzungen. Andererseits sind natürlich auch Lehrer nicht rund um die Uhr verfügbar. Und wenn man was jetzt im Unterricht nicht verstanden hat, bieten solche Netclips eben nochmal die Möglichkeit, dass man die Inhalte, die man jetzt im Unterricht nicht verstanden hat, nochmal aufbereitet und erklärt bekommt. Und wie ja in der einleitenden Umfrage schon kam, passiert das offensichtlich häufiger unterhaltsamer als im Unterricht. Wobei ich da vielleicht auch gleich noch auf eine Gefahr hinweisen möchte, wenn man eben diese Netclips zu unterhaltsam generiert oder so, dann kann es passieren, dass die Lernenden zu sehr abschalten und sich berieseln lassen von den Inhalten. Das wäre dann natürlich nicht so optimal für einen Wissensprozess, da eben Lernen immer ein aktiver Prozess sein sollte, in dem die Lernenden aktiv etwas verstehen und da eben ja kognitiv sich anstrengen sollten. Und natürlich kann es auch ein sinnvoller Einsatz von Videos sein, dass man Videos als Hausaufgabe sich anschaut und dann im Unterricht nochmal nachbereitet und da offene Fragen bearbeitet, die jetzt im Video geklärt werden sollten.
Ja, wenn Sie jetzt schon das Stichwort Hausaufgaben liefern, also über Hausaufgaben wird ja oft auch teils heftig diskutiert, über deren didaktischen Nutzen. Könnten diese Internetclips möglicherweise langfristig Hausaufgaben ablösen?
Ich würde eher sagen, dass Hausaufgaben oder Videoclips Teil von Hausaufgaben werden können. Also es wird nicht jeder Schüler von sich aus Wissensclips im Internet abrufen. Von daher ist es durchaus sinnvoll, eben weiterhin Hausaufgaben zu geben und diese Netclips als Ergänzung zu Hausaufgaben zu sehen.
Lehrer, die unterrichten, die müssen ja studiert haben und die müssen auch in einem Referendariat mehrfach beweisen, dass sie ihr Handwerk auch verstehen. Diese Macher von Netclips müssen das nicht. Ist das nicht ein Problem?
Das ist ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt zum Beispiel Studien in Amerika, die zeigen, dass wenn in Filmen historische Begebenheiten inakkurat dargestellt werden, dass das dann eben längerfristig dazu führt, dass diese Inkorrektheiten auch von den Lernenden als korrekte Informationen abgespeichert werden. Von daher kann es natürlich problematisch sein, wenn jetzt Lehr-Lernclips auf Plattformen wie YouTube keine Qualitätskontrolle haben und eventuell inakkurat sind, dass die dann nachhaltig fehlerhaftes Wissen vermitteln. Das auch natürlich, wenn es jetzt nicht im Rahmen von Hausaufgabe diskutiert wird, auch nicht direkt vom Lehrer kontrolliert werden kann, ob da jetzt immer korrektes Wissen erworben wird in diesen Lehr-Lernclips. Was eben die Schule hier leisten kann, ist, dass man Schülerinnen und Schülern ein Stück weit beibringt, auf Informationen zu achten oder auf Eigenschaften von Videos, die eben zeigen, dass das Video professionell ist. Also im Impressum nachschlagen, ob da man da Informationen über die Hersteller findet und eben da eher auf die vertrauenswürdigen Seiten zu gehen.
Martin Merkt vom Leibniz-Institut für Wissensmedien über Nachhilfeclips im Netz. Unsere Reihe Aus dem Netz in den Kopf geht morgen weiter. Da fragen wir dann nach den Trends von Online-Lernen in der Erwachsenenbildung. Und alle Beiträge finden Sie natürlich, wen wundert's, auch im Netz, deutschlandfunk.de. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Grundschulkinder mit Migrationshintergrund bekommen deutlich seltener eine Empfehlung für das Gymnasium. Das heißt also, dass in dieser kritischen Übergangsphase im deutschen Bildungssystem Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund benachteiligt werden. Neu ist jetzt aber, Die Benachteiligung geht weiter. Für die wenigen Schülerinnen und Schüler, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben, das hat eine Studie der Uni Mannheim herausgefunden. Konkret, Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse bekommen im Fach Mathematik bei gleicher Leistung schlechtere Noten, wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Maike Bohnefeld hat die Studie geleitet. Sie promoviert an der Uni Mannheim, gerade im Fach Psychologie, und sie ist am Telefon. Hallo.
Hallo.
Was genau haben Sie herausgefunden?
Genau, wir haben uns angeschaut, was der Migrationshintergrund für einen Einfluss auf die Notengebung im Fach Mathematik haben kann. Da hat uns, wie Sie auch schon gesagt haben, der Bildungsübergang, also nach diesem ersten Bildungsübergang, die kritische Phase interessiert. Und wir haben uns dabei haben herausgefunden, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund schlechtere Leistungen bekommen, auch wenn wir eben standardisierte Testleistungen berücksichtigen und Faktoren wie die soziale Herkunft, Sprachfähigkeit, Fertigkeiten berücksichtigen.
Wie sind Sie da genau zu Ihren Ergebnissen gekommen?
Wir haben eine Studie in ganz Baden-Württemberg an 26 Gymnasien durchgeführt. Hier haben wir Daten von 1500 Schülerinnen und Schülern bekommen und haben diese zum einen mit standardisierten Testleistungen dreimal über die 5. und 6. Klasse hin erfasst und gleichzeitig auch die Zeugnis- und Klassenarbeitsnoten, die die Lehrkräfte vergeben haben, erfasst und diese beiden Aspekte eben miteinander verglichen. Und so konnten wir statistisch herausfinden, dass wenn man die Faktoren standardisierte Testleistung und auch die soziale Herkunft und Sprache berücksichtigt, immer noch Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern verbleiben in ihren Noten.
Jetzt ist Ihre Studie ja noch nicht abgeschlossen. Sie arbeiten weiter an dem Thema. Sie wollen in weiteren Schritten das Interessante daran natürlich herausfinden, nämlich die Gründe für diese Benachteiligung. Sie können ja schon Vermutungen aufstellen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Wichtig ist natürlich, dass wir zwei Hauptakteure in diesem Prozess haben. Wir haben einmal die Schüler selbst natürlich, die einen großen Anteil an ihrer Leistung haben, und auch die Lehrkraft. Auf Seiten der Schüler konnten wir ja mit unserer Studie zeigen, dass die soziale Herkunft, auch die Sprachfertigkeiten der Schüler zwar Teile der Unterschiede erklären, aber immer noch Unterschiede verbleiben. Und deshalb interessiert uns im Folgenden die Rolle der Lehrkraft. Und hier kann man eben vermuten, Lehrer haben eine große Aufgeschlossenheit mittlerweile in unserer Gesellschaft gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund. Allerdings gibt es auch immer noch unbewusste Vorbehalte, die Urteile eben unbewusst auch färben können. Und hier könnten zum Beispiel Erwartungen über das Leistungspotenzial von Schülerinnen und Schülerinnen mit Migrationshintergrund Einfluss nehmen. Und gerade an diesem Punkt wollen wir mit weiterführender Forschung ansetzen, um besser zu verstehen, ob wirklich solche Lehrererwartungen einen Einfluss haben und wenn ja, wie diese Erwartungen eben sich auf die Notengebung genau auswirken können, welche Randbedingungen dort mit einspielen etc. Das ist so unser Forschungsziel.
Sagt Maike Bohnefeld vom Lehrstuhl Pädagogische Psychologie der Uni Mannheim. Kinder mit Migrationshintergrund werden schlechter benotet bei gleicher Leistung. Diese Studie wird, wie gesagt, fortgesetzt.
Campus und Karriere. Unterwegs.
Und Campus und Karriere ist unterwegs heute Richtung Mönchengladbach zu einer Schule, die die Kinder im Blick hat, die überall sonst aus dem Fokus geraten. Es geht um die Comeback-Schule. Die Zahl derjenigen Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, ohne dass sie einen Abschluss gemacht haben, die ist weiterhin hoch. 50.000 Jugendliche stehen am Schuljahresende praktisch mit leeren Händen da. Vor allem mit wenig Aussicht auf eine berufliche Zukunft. Die Comeback-Schule in Mönchengladbach versucht zu intervenieren, bevor das Schulische ausdroht. Stefanie Kowalewski war dort.
Die Comeback-Schule liegt idyllisch und etwas einsam an einem kleinen Flüsschen in Mönchengladbach. Hier gibt es nur zwei Klassen, eine 9. und eine, in der Schüler der 7. und 8. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. 27 Schüler insgesamt, höchstens. Einer von ihnen ist Tim Bernhard. Der 15-Jährige gilt als schulmüde, als abschlussgefährdet. Dabei fing seine Schulkarriere ganz gut an, erzählt er.
Also ich habe eigentlich immer Spaß in der Schule gehabt. Also in der Grundschule war ich gut, dann auf dem Gymnasium. Katastrophe. Ich bin dann auch in der 6. Klasse auf die Samtschule gewechselt. Da waren die Noten wieder gut.
Aber irgendwann begann das mit seiner Schilddrüsenkrankheit. Tim war ständig müde und schlapp, fehlte oft im Unterricht. Das führte zu unangenehmen Fragen von Mitschülern und Lehrern, zu schlechten Noten, zu Frust und letztlich zu Depressionen.
Ich dachte so anfangs, okay, das ist einfach nur so eine Phase, aber dann wurde es immer extremer. Und ich habe gesehen, die anderen sind im Leben drin, so, die treffen sich jeden Tag mit Freunden und ich bin dann allein zu Hause, gar nicht zur Schule gehen. Das hat einen schon ziemlich runtergezogen. Das hat sich auf jeden Fall nicht gut angefühlt. Irgendwann ist er in einem Teufelskreis und da kommst du ohne Hilfe nicht mehr raus.
Deshalb entschied sich Tim für eine stationäre Therapie, in der er auch wieder ans Lernen herangeführt wurde, nach fast anderthalb Jahren ohne Schule.
Und jetzt bin ich wirklich froh, dass ich hier bin.
New Rules for Models war das.
Das heißt auf Deutsch?
Neue Regeln für Model.
In der ersten Etage des Roten Klinkerbaus steht die Türe zum Klassenzimmer weit auf, während drinnen gerade Englisch unterrichtet wird. In dem kleinen, gemütlichen Raum sitzen 15 Jugendliche, die konzentriert mitarbeiten. Für keinen hier ist das selbstverständlich. Alle, die bei Comeback die 9. Klasse besuchen, kamen auf ihrer eigentlichen Schule nicht zurecht, drohten, ohne Abschlusszeugnis dazustehen.
Ja, wäre ich auf meiner normalen Schule geblieben, dann schon, aber durch die Schule bin ich auf einem guten Weg zu einem guten Schulabschluss.
Ich bin hier, weil ich über ein Jahr an der Schule gefehlt habe. Und ich habe diese Schule hier als Alternative gesehen, um wieder in den Schulalltag zurückzukommen. Mein Ziel hier ist, einen Abschluss zu bekommen, danach auf die Realschule zu gehen, dann gegebenenfalls aufs Gymnasium, dort Abitur zu machen.
Hier bei Comeback werden sie in einem geschützten Rahmen nach den regulären Lehrplänen unterrichtet und sehr individuell gefördert. Genau daran krankt das Schulsystem, sagen hier eigentlich alle, Schüler wie Lehrer. Auch Tim meint, dass die wenigsten sogenannten Schulversager einfach nur keinen Bock auf Schule haben. Sie scheitern, weil sie gemobbt werden, weil sie den Leistungsdruck nicht aushalten oder in der Masse untergehen.
Ich war ja auch selber auf dem Gymnasium, da war ja auch G8. Das macht auch viele Schüler kaputt. Es gibt Klassen mit 30 Schülern und das kann einfach nicht funktionieren. Jeder Schüler hat verschiedene Stärken und Schwächen. Man kann diese Schüler einfach nicht fördern, wenn man so viele Schüler hat. Hier sind kleine Klassen und hier kann auf jeden einzelnen Eingang werden. Ich bin zum Beispiel etwas schneller, ich darf noch mal Aufgaben mehr machen. Das gibt mir auch ein Selbstgefühl. Das zeigt mir, okay, ich werde angenommen.
Tim geht es sichtbar gut. Ausgelassen spielt er mit den anderen Völkerball. Undenkbar vor ein paar Monaten. Wer, wie er, bei Comeback eine zweite Chance bekommen möchte, muss einen Vertrag mit der Schule machen und eine zweiwöchige Probezeit überstehen, erzählt Lehrerin Barbara Gerlach. Denn es geht hier um mehr als Mathe und Deutsch.
Sie müssen bei uns die sogenannten Soft Skills lernen. Ich muss pünktlich sein, ich muss höflich sein. Das Wichtigste ist regelmäßiges Erscheinen. Der Schüler muss von sich aus entscheiden, ich will hierhin und ich will lernen, um einen Abschluss zu kriegen. Die Freiwilligkeit, die ist also sehr, sehr wichtig.
Dafür können Sie dann hier einen Abschluss der Klasse 9 machen. Für alle weiteren Abschlüsse müssen die Schüler dann zurück in die regulären Schulen. Aber das ist hier ohnehin der Plan. Ein Jahr Comeback sollte reichen, um die Jugendlichen zu stabilisieren und fit für jede andere Schule zu machen. Und das gelingt in den meisten Fällen, sagt Schulleiter Jakob Mühlstroh.
Das System ist so erfolgreich, dass es auch beispielhaft für andere Regionen gilt. Ich bin auch noch Schulleiter in Schwalmtal und da haben wir die gleichen Probleme. Wir versuchen das Gleiche da zu initiieren, wenn wir die entsprechenden Personalien bekommen. Und das ist immer das große Problem.
Denn es gibt viel zu wenige Lehrer und Sonderpädagogen. Der Markt ist leergefegt, sagt der Schulleiter. Und es gibt viel zu wenig Geld für solche Programme. Auch Comeback gäbe es ohne die finanzielle und ideelle Unterstützung der örtlichen Lions Clubs nicht. Sie hatten vor 10 Jahren die Idee dazu.
Die Basis ist nun mal unsere Jugend,
sagt Klaus-Peter Diller vom Lions Club München-Gladbach und Mitglied des Comeback-Fördervereins.
Wir üben Druck aus. Wir sind beim Schulamtsdirektor vorstellig, beim Schuldezernenten und gehen in die Öffentlichkeit. Wir können uns das leisten. Wir sind alle unabhängig. Auf die Weise können wir doch einiges bewirken.
Stimmt, sagt auch Schulleiter Jakob Mühlstroh. Und doch ist Comeback nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Entwicklung geht leider dahin, dass wir auch schon schulmüde Schüler haben, die in Klasse 5 und 6 sind. Wir müssten eigentlich dieses System für alle Schulklassen und Schulstufen erweitern.
Und das bestenfalls flächendeckend. Denn in nahezu jeder Kommune in Deutschland gibt es Schüler, die mit dem standardisierten Massenbetrieb der Regelschulen nicht zurechtkommen und durchs Raster fallen. Auch in diesem Jahr werden wieder knapp 50.000 Schüler bundesweit ohne Schulabschluss dastehen.
In der Türkei sind 42 Mitarbeiter von Istanbuler Unis festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, Verbindungen zur Gülen-Bewegung zu haben. Bekanntlich macht ja die türkische Regierung diese Bewegung für den Putschversuch im vergangenen Sommer verantwortlich. Unter den Festgenommenen ist auch der bekannte regierungskritische Politikwissenschaftler Koray Çalışkan von der Boğaziçi-Universität. Das war Campus und Karriere an diesem Montag. Hier gibt's gleich die Nachrichten und dann Corso, Kunst und Pop mit Sören Brinkmann. Und bei ihm geht es unter anderem darum, Kunstwerke im App-Format. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Deutschlandfunk.